This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. With Ramp, you get full visibility into your company's spending and control who spends what with each vendor. Ramp's software collects and verifies receipts instantly to save your team valuable time. Ramp automates data entry and routine tasks with automated approvals, expense categorization and bill payments, time-consuming tasks, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. Get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members of DIC. Terms and conditions apply.
Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge. Ich glaube, heute am heißesten Tag des Jahres, mein Temperaturthermometer steigt hier gerade 32 Grad, aber auch das lässt uns nicht davon abhalten, heute auch wieder eine wundervolle Aufnahme für euch da draußen aufzuzeichnen. Und zwar geht es bei mir ja rund um das Thema Krebs. Und ich habe nicht nur Betroffene hier sitzen, ich habe nicht nur Ärzte hier sitzen, sondern ich habe auch Angehörige sitzen hier, weil ich es auch unglaublich wichtig finde, ihre Stimme zu hören und die Momente vor allem auch mit uns zu teilen. Und heute habe ich einen ganz wundervollen Gast mir eingeladen. Ich liebe ihren Instagram-Account, aber da wird sie bestimmt uns ein bisschen selber auch drüber erzählen. Und zwar sitzt die liebe Jana hier. Jana ist 31, ist Personalreferentin und hat 2023 ihren Mann verloren. Und zwar an einem bösartigen Gehirntumor ist ihr Mann René gestorben. Und seitdem ist sie verwitwet. Und wenn nicht das schon eine sehr tragische Geschichte ist, dann hat sie sich aber auch zum Ziel gesetzt, auf ihren süßen, wunderschönen Instagram-Kanal ganz, ganz viel Mut zu machen und die Marmeladen-Glas-Momente mit uns zu teilen, würde ich mal behaupten. Und hat sich aber auch dazu bereit erklärt, Sterbebegleiterin zu werden. Und das finde ich auch wundervoll. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute ganz, ganz viel über die liebe Jana hören. Aber jetzt lass sie uns erstmal begrüßen, liebe Jana. Es ist so schön, dass du da bist. Wie geht's dir am heißesten Tag des Jahres?
Hallo, liebe Kendra. Danke erstmal, dass ich hier sein darf.
Mir sehr geht's gerne.
Gut. Es ist warm. Alle Fenster und Türen sind zu. Keine Luft kommt rein oder raus. Aber ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen.
Ja, und ich freue mich total, dass du dir heute natürlich die Zeit genommen hast, liebe Jana. Lass uns mal ein bisschen zurückreisen in den Moment, wo das alles so bei euch angefangen hat. Also magst du uns da so ein bisschen mitnehmen?
Mhm, super gerne. Genau, der Moment, wo das alles so angefangen hat. Also natürlich denke ich da direkt an den Tag der Diagnose, aber ich glaube, wir müssen noch mal so ein bisschen weiter vorne anfangen.
Gerne. Ja.
Weil mein Mann, der René, der hat ja eigentlich im Mai, ich würde mal sagen Mai 21 war es wahrscheinlich ungefähr, vielleicht auch schon April, dass er so erste Symptome hatte. Es fing ganz, ich sage jetzt mal, harmlos an. Er war am Anfang recht, also auf der linken Seite, an seinem linken Arm, an seinem linken Bein, wurde er irgendwie zunehmend Druck- und Temperaturempfindlich. Das heißt, wenn er da irgendwie angefasst wurde oder irgendwas Kaltes dran kam, dann war ihm das sehr, sehr unangenehm. Und das hat sich so langsam aufgebaut. Erstmal war das nichts, wo wir irgendwie was Böses uns bei gedacht haben. Irgendwann hat es ihn aber schon genervt, weil er irgendwie sagte, das ist nicht normal. Er war jemand, der sehr, sehr körperbewusst war, hat ganz viel Sport gemacht, hat sich ganz viel mit Ernährung beschäftigt, mit seinem Körper beschäftigt. Und deswegen hat er auf solche, ich sage jetzt mal, kleinen Anzeichen schon sehr genau geachtet, war dann auch bei einem Hautarzt und hat gesagt, er möchte das einfach mal abklären. Und da wurde ihm gesagt, ja gut, das hat nichts mit der Haut zu tun. Das ist wahrscheinlich irgendwie was mit den Nerven zu tun hat. Und ja, es fing dann an, es ging dann eigentlich weiter. Wir haben aber erstmal gar keine Zusammenhänge dort gesehen. Es fing irgendwann an, dass er nach Hause kam. Er war ganz viel joggen in der Zeit. Also er hat, ich glaube, dreimal die Woche seine knapp 20 Kilometer gemacht.
Okay, wow.
Genau, und deswegen ist ihm dann irgendwann aufgefallen, dass der linke Fuß nicht mehr so wollte, beziehungsweise es war dann so, dass er zwischendurch sagte, wenn ich mir so meine Fußabdrücke angucke, dann schleift der Fuß irgendwie. Und das hatte sich dann so ein bisschen aufgebaut, dass er auch irgendwann hier bei uns an der Treppe, wir wohnen im zweiten Obergeschoss, dass er immer mal wieder mit dem linken Fuß an der Treppenstufe hängen geblieben ist. Und so kam irgendwie eine Kleinigkeit zur anderen Kleinigkeit. Und das war was irgendwie ja sich aufgebaut hat. Wie gesagt, wir haben erstmal keine Zusammenhänge gesehen. Er ist dann, hat dann einen Termin bei einer Neurologin gemacht, die hat ihn komplett durchgecheckt und sagte, sie vermutet, dass er irgendwie einen Nerv eingeklemmt hat in der Hüfte oder im Becken, und hat einen MRT-Termin gegeben. Und ich glaube aber erst, wie das immer so ist mit so MRT-Terminen, die keine Dringlichkeit haben, ich glaube, er hätte den Termin im August 21 gehabt. Und dazu kam es dann gar nicht mehr, weil es ging dann weiter, dass wir ja immer mehr Auffälligkeiten festgestellt haben. Also er ist immer häufiger irgendwie mit einem steifen Nacken aufgewacht, dass er wirklich morgens aufgestanden ist und sagte, boah, irgendwie habe ich mich verlegen. Und das wurde aber auch auffällig viel mehr. Wir waren dann noch im Juni im Fahrradurlaub. Wir sind von Köln bis an die Nordsee hochgefahren.
Warum schön.
Und da hat er schon mal gesagt, also er hat ein Rad mit Klickpedalen, also ein Rennrad, und sagte, er fühlt sich irgendwie nicht ganz so gut mit diesen Klickpedalen, weil er das Gefühl hat, er kann das Gleichgewicht nicht mehr so richtig halten. Und auch das war irgendwie, also das haben wir so jetzt im Nachgang, glaube ich, so ein bisschen weggelächelt, weil ich meine, René war da Anfang 30, ich war Ende 20, so, es war irgendwie das Alter, in dem man sich gar keine Gedanken macht über irgendwelche ernsthaften Krankheiten. Und wir waren zu dem Zeitpunkt ein Jahr zusammen. Also es war auch noch so die, ich sag jetzt mal noch, erweiterte Verliebtheitsphase. Und wirklich nichts Böses gedacht. Und es kam dann halt immer mehr dazu. Irgendwann kamen so Grippesymptome dazu, mit Übelkeit, Erbrechen. Er hat sich dann auch häufiger übergeben. Und das war wirklich für uns so das, wo wir gesagt haben, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Aber auch da hatten wir noch nicht so richtig den Zusammenhang gesehen. Es wurde
ja, wie auch. Ja.
Genau, wie auch. Und es wurde dann auch erst gesagt, also wir haben eine ganz tolle Hausärztin, die sich sehr dahinter geklemmt hat. Aber auch die hatte erst vermutet, dass es vielleicht mit der Corona-Impfung zusammenhing, die zu der Zeit halt zum ersten Mal verabreicht wurde, wo noch keiner ganz genau wusste, wie man das verträgt, was es da vielleicht für Nebenwirkungen oder Langzeitwirkungen oder wie auch immer man es nennt, geben könnte. Und das war erstmal das, womit wir, sag ich mal, abgespeist wurden. Und wo wir auch gesagt haben, gut, das ist eine Erklärung, damit können wir leben, es wird wohl wieder besser. Und er war dann krankgeschrieben. Und es wurde aber überhaupt nicht besser. Gerade so diese Übelkeit, das Erbrechen wurde halt immer schlimmer. Und unsere Hausärztin, wie gesagt, ganz, ganz toll. Leider praktiziert die seit Anfang dieses Jahres nicht mehr, aber die hat uns in der Zeit ganz, ganz viel geholfen. Und die hat dann nochmal dahinter geklemmt, hat einen alten Studienfreund angeschrieben, der Neurologe hier in der Nähe des Krankenhauses ist, bei dem wir dann wirklich an einem Vormittag ganz spontan einen Termin bekommen haben, weil sie irgendwann sagte, sie macht sich jetzt ernsthafte Sorgen, weil mit Anfang 30 total fit, körperlich, null Vorerkrankung oder irgendwas. Sie hat irgendwie ein ungutes Gefühl. Genau, und dann kam eins zum anderen. Es war dann der 14. Juli 21. Wir sind dann zu dem Neurologen gefahren, wo sie uns am Morgen den Termin organisiert hatte. Und der hatte René auch auf den Kopf gestellt mit EEG und allem drum und dran und hatte auch keine Auffälligkeiten feststellen können. Und es war irgendwie ganz merkwürdig. Und ich bin in der Zwischenzeit wirklich sauer geworden. Also einmal natürlich besorgt, aber auch sauer, weil ich mir dachte, es kann doch nicht sein, dass da jemand ist, der irgendwie sensibel auf das hört, was sein Körper ihm sagt. Und wir merken ja alle, dass irgendwas nicht stimmt.
Absolut.
Und trotzdem gibt es keinen Anhaltspunkt. Also es war eine ganz merkwürdige Zeit, aber auch der war ganz toll und sagte, er hat auch irgendwie kein gutes Gefühl, ihm kommt das irgendwie alles komisch vor und wenn es für uns okay wäre, würde er René für eine Nacht ins Krankenhaus stationär aufnehmen lassen, hat uns dann eine Einweisung mitgegeben und wir sind dann direkt nach dem Termin in die Uniklinik hier in Köln und ja, da hat dann das MRT am Nachmittag beziehungsweise frühen Abend dann recht schnell die Gewissheit gegeben, dass da ganz gewaltig, was nicht stimmt, also das, was wir eigentlich die ganze Zeit im Gefühl hatten, aber trotzdem immer so weggeschoben haben und nicht wirklich damit gerechnet haben, dass wirklich irgendwas Ernsthaftes ist, dass es dann an dem Abend als Hirntumor beziehungsweise Raumforderung, so wurde es anfangs immer genannt, diagnostiziert worden.
Wow. Was war das bei euch für ein Moment, also auch bei dir beziehungsweise auch bei René in irgendeiner Art und Weise eben auch Gewissheit zu haben, aber eben auch Gewissheit zu haben, also was es wirklich ist. Also da rechnet ja keiner mit, oder?
Boah, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, was das war. Ich kann mich an eine Situation ganz genau erinnern. René wurde halt auf die Station aufgenommen, in Neurologie. Und da hatte man ihm ein Bett zugeteilt und wir hatten dort auf die MRT-Ergebnisse gewartet. Und auf einmal kam ein Pfleger rein und sagte, wir müssen direkt verlegen. Und das war, glaube ich, so der erste Moment, wo wir beide gemerkt haben, okay, hier stimmt irgendwas überhaupt gar nicht. Ich habe dann wirklich dem Pfleger auch gesagt, so, was ist denn jetzt los? Kann jemand mit uns reden? Also es war ganz komisch und der durfte natürlich nichts sagen, weil er sagte, die Ärzte kommen gleich zu ihnen. Und dann wurde René 2 Etagen nach unten verlegt auf die Stroke Unit, also die Unit oder die Einheit, wo Schlaganfallpatienten hinkommen und ich durfte nicht mit rein. Es war ja dann auch Corona-Hochzeit.
Ach ja, auch noch, ja klar.
Das kam auch alles dazu. Und ich musste dann davor warten und ich weiß noch, dass ich dann angefangen habe zu googeln, was denn überhaupt eine Stroke Unit ist. Das wusste ich bis dato auch nicht. Und
ich auch nicht. Also
genau, und ich stand dann davor und an dem Moment kann ich mich so bewusst irgendwie erinnern. Ich weiß dann auch noch, dass ich meiner Familie geschrieben hatte, weil die natürlich auch alle hinterher waren, was denn jetzt los ist. Die hatten dann nur gehört, wir fahren ins Krankenhaus, aber dann irgendwie auch 2-3 Stunden nichts gehört und dann hatte ich denen geschrieben und war aber auch ganz durcheinander und wusste gar nichts mit mir anzufangen, weil für mich war in dem Moment wirklich klar, okay, er hatte einen Schlaganfall oder er hat einen Schlaganfall irgendwie versteckt. Das war in dem Moment das, womit ich als schlimmste Diagnose irgendwie gerechnet hatte. Und ich wurde dann irgendwann dazugeholt, ich durfte dann mit rein. René lag dann in einem Zimmer mit einem älteren Mann zusammen. Ich durfte dann zu René, er wusste aber auch noch nicht mehr. Ja, und irgendwann kam dann die Ärztin mit diesem rollbaren Computer rein und irgendwie war die Stimmung direkt so, dass ich glaube so vom Gefühl her, dass ich auch wusste, okay, Schlaganfall ist wahrscheinlich noch das harmloseste hier, weil die Stimmung war irgendwie so merkwürdig in diesem Raum.
Und du hast es gemerkt, ne? Du hast es gespürt.
Genau, man hat es gemerkt. Sie sagte auch, setzen Sie sich. Und das war für mich irgendwie immer schon so der Aufhänger für, also das zog sich dann auch die ganzen Jahre oder die ganzen Monate so durch. Immer wenn irgendwer sagte, setzen Sie sich oder sitzen Sie gerade, dann wusste man, okay, das, was jetzt kommt, wird nicht gut sein. Ja, und dann saßen wir da und dann hatte sie gesagt, sie haben einen Hirntumor. Und sie hatte uns das auf diesem Computer gezeigt, das MRT-Bild. Und es sah einfach riesig aus für mich. Also für mich als Laie war es wirklich so, und das war für René auch so, dass es so aussah, als wenn irgendwie ein Viertel oder mehr als ein Viertel des Hirns einfach ein Tumorgewebe war und wir konnten es beide nicht einschätzen. Wir hatten beide bis dato noch nie mit dieser Art von Krankheit irgendwie zu tun und natürlich sind dann die Ärztinnen auch sehr, sehr zurückhaltend, was Prognosen angeht. Wir hatten natürlich direkt versucht, irgendwie mehr in Erfahrung zu bringen, aber sie sagte, man müsste jetzt nochmal genauer reinschauen, eine Biopsie machen. Sie kann erstmal nur sagen, es ist ein Hirntumor, es ist eine Raumforderung. Und alles Weitere müssen weitere Untersuchungen ergeben. Aber so wie der Tumor sich darstellt, beziehungsweise wie Sie das vom MRT-Bild beurteilen können, wird es wahrscheinlich ein bösartiger Tumor sein, weil man sieht halt, wie die sich abgrenzen können zu Normalgewebe oder gesunden Gewebe. Ja, damit wurden wir dann in diesem Zimmer irgendwie alleine gelassen. Das war eine ganz merkwürdige Situation, weil dieser ältere Mann, der im Bett nebenan lag, der hatte natürlich das alles mitbekommen. Der war selber dort mit einem Schlaganfall und ihm war das, glaube ich, ganz unangenehm, dass er da diesen, ich sag mal so, intimen Moment
dass
er dem dabei gewohnt hat. Gut, das war dann in der Uniklinik Usus, also das haben wir die Monate danach auch immer wieder gehabt und es sind wirklich ganz unangenehme Momente. Ja, und wir haben uns irgendwie einfach nur weinend in den Arm gelegen. Also es war ganz, ganz komisch, weil einerseits genau das, was du sagst, einerseits hat man Gewissheit und das, was irgendwie die ganzen Monate so ungewiss war, hat sich auf einmal in dieser Diagnose zusammengefasst und andererseits war es halt ja das Schlimmstmögliche, was man in dem Moment irgendwie hören konnte, ohne dass man es in dem Moment wirklich auch zuordnen konnte. Also wir wussten beide nichts über Hirntumore oder Ähnliches und trotzdem hörte sich das aber direkt ja wie ein Todesurteil an. Ich glaube, man kann es nicht anders sagen.
Wie viel Zeit war dazwischen? Also als die ersten Symptome angefangen haben bis zu dem Moment, wo die Diagnose wirklich feststand?
Ich würde mal sagen, so ungefähr 2 Monate müssten es gewesen sein. Vielleicht ein bisschen mehr, aber ich glaube, wir haben nicht so ganz im Kopf gehabt, wann die ersten Symptome wirklich angefangen haben, weil das einfach so schleichend kam.
Ja. Wurde in der Zeit eigentlich auch von der Hausärztin oder auch generell von den Ärzten, wo ihr wart, mal ein Blutbild gemacht?
Ja, das war eins der ersten Sachen, was unsere Hausärztin gemacht hat, aber das war auch ganz unauffällig. Ich meine, da werden ja die Standardsachen Das war alles so, wie es bei einem Anfang 30-jährigen sportlichen jungen Mann sein sollte.
Ja, das ist eben immer mal wieder das, was man auch oftmals hört, dass man halt vieles auf dem Blutbild erkennen kann, beziehungsweise auf dem großen Blutbild, aber eben auch viele Sachen eben nicht, wie jetzt zum Beispiel ein Gehirntumor daneben.
Ja.
Ne?
Ja.
Wie ging es dann weiter bei euch?
Also es ging dann so weiter, dass klar war, dass René dort bleiben muss. Ich bin dann nach Hause gefahren, beziehungsweise zu meiner besten Freundin gefahren, die direkt hier meine Nachbarin ist oder unsere Nachbarin ist, weil wir ihr Auto dabei hatten. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch gar kein eigenes Auto. Und sie wusste auch direkt, also ich hatte ihr, glaube ich, mittags das erste Update geschickt, dass wir in die Klinik fahren oder dass René diese Klinikeinweisung bekommen hat. Und danach hat sie nichts mehr von uns gehört so richtig. Und ich stand vor der Tür und habe Rotz und Wasser geheult. Und sie wusste genau, dass es nicht gut sein wird. Und dann bin ich bei ihr rein. Wir hatten, also im Krankenhaus hatten wir noch Renés Eltern informiert. Die hatten wir angerufen. Das war aber auch ein ganz komisches, also was heißt komisches? Es war ein ganz kurzes Telefonat. Und ich glaube, es konnte keiner so richtig drauf reagieren. Genau, als ich dann bei der Freundin war, habe ich meine Eltern angerufen, da war es ähnlich. Ich habe gesagt, bitte sagt ihr meiner Schwester und meinem Bruder Bescheid. Es war halt dann auch noch zusätzlich blöd, weil das der Geburtstag meines Bruders ist. Die waren zu dem Zeitpunkt im Urlaub, deswegen war dann auch so ein bisschen unklar, okay, wollen wir denen heute schon Bescheid sagen oder warten wir lieber noch? Und ja, die Entscheidung habe ich meinen Eltern dann überlassen, weil ich mit dem Kopf einfach ganz woanders war. Wir sind dann hier rüber in die Wohnung. Ich habe Renés Sachen zusammengepackt. Ich wusste auch nicht, für wie lange. Also es hat einem ja auch keiner gesagt. Es hieß, er bleibt dort. Aber wie lange das sein wird, wusste man nicht. Genau, dann sind wir nochmal in die Klinik gefahren, haben die Sachen dahin gebracht. Und es war auch, generell dieser ganze Tag war so merkwürdig. Das war ja der Tag des Hochwassers hier im Ahrtal um die Ecke. Und
auch noch, das ist bei euch gewesen. Oh,
ja,
oh, krass.
Genau. Und hier in Köln war es ja auch
schlimm,
Überschwemmung. Und ich bin dann ja das erste Mal von der Klinik nach Hause und ich bin gar nicht so richtig nach Hause gekommen, weil ich an jeder Unterführung feststeckte, weil alles gesperrt war. Also es war Also wie in einem schlechten Film, wirklich.
Also mehr geht auch, glaube ich, nicht, ne?
Es geht nicht. Also, nee. Und es ist aber auch so an mir vorbeigezogen. Also ich glaube, es war gar nicht.
Das war gar nicht schlecht.
Ich würde jetzt meinen, dass man sich da irgendwie total drüber geärgert hat oder ganz verzweifelt war, aber es war so, als wenn das alles so egal wäre. Also ich bin wirklich so, ja, so stoisch irgendwie nach Hause gefahren. Ich kann es gar nicht benennen. Es war wirklich wie in einem Film, glaube ich. Es hat sich alles einfach nur so abgespult. Genau, und dann ging es halt so weiter, dass, also es war ein Mittwoch, an dem die Diagnose kam. Übers Wochenende kamen unsere Eltern dann und dann wurde montags wurde die Biopsie genommen. Also das heißt, das war stereotaktisch, heißt also rein computergesteuert, wurde ja eine Punktion gemacht von diesem Hirntumor und wurde halt eine Probe genommen, dass man genau bestimmen kann, welche Art von Hirntumor das ist.
Ja.
Und dann ging das alles sehr, sehr schnell. Dann hieß es auf einmal, es ist ein Glioblastom, also die blödstmögliche oder schlimmstmögliche Art des Hirntumors, die bösartigste Art.
Ja.
Genau, das war montags bzw. dienstags hatten wir dann die Nachricht bekommen. Donnerstags war dann die Hirntumor-OP direkt angesetzt. Und ja, da wurde dann, uns hatte der Professor gesagt, der wirklich auch ganz, ganz toll war, also der hat uns da auch einen Bärendienst erwiesen über die Monate und Jahre. Der hat sich dafür entschieden zu operieren. Andere Ärzte hätten es nicht gemacht. Wir haben gesagt, wir gehen das Risiko mit ihm ein.
Ja.
Bei Hirntumoren sind halt viele sehr, sehr vorsichtig. Aber er hat da so viel Erfahrung gehabt und gerade mit den Glioblastomen und hat dann operiert und es ist alles gut gegangen. Es ist bestmöglich verlaufen und genau, dann lag René noch eine Nacht auf Intensivstation. Freitags kam er dann auf die Normalstation und war dann aber ganz merkwürdig. Also er war ganz apathisch, abwesend und hatte dann in der Nacht noch einen epileptischen Anfall. Dann wurde samstags noch eine Not-OP gemacht, in dem ihm ein Shunt gelegt wurde. Das ist quasi ein Abflussventrikel, Ventil des Hirnwassers. Das heißt, es geht komplett durch den Körper durch in den Bauchraum, sodass Hirnwasser dann in den Bauchraum abgeleitet wird und man dann über ein Ventil, was hier innen am Hals sitzt, was quasi mit Magneten eingestellt wird, kann man sehr genau bestimmen, wie viel Hirnwasser wann, also wie der Hirndruck halt aussehen soll. Und damit konnte er sehr, sehr gut eingestellt werden. Also das war auch der erste und einzige epileptische Anfall, den er hatte.
Genau. Boah.
Ja, das war eine harte, harte Woche. Danach ging es bergauf. Er hatte dann ganz viel Physio und Ergo und war dann insgesamt ab Diagnose knapp 3 Wochen war er im Krankenhaus oder 2,5 Wochen, bis er dann nach Hause kommen durfte.
Wie lange hat es gedauert, bis er dann, also bis es ihm dann besser ging? Du hattest gesagt, du hast jetzt gerade gesagt, dass er bei der Physio war und ja, dass man ihn da wieder aufgepäppelt hat in dem Sinne.
Boah, das ging schnell. Also hätte ich niemals gedacht. Aber René war jemand, der hat alles in seiner Macht Stehende getan. Man musste ihn oft bremsen, dass man gesagt hat, so und jetzt sind auch mal Ruhephasen angesagt. Aber dadurch, dass er einfach so aktiv war und das haben die Physios und Ergos auch immer gesagt, dass sie sagten, er hat einfach die bestmöglichen Voraussetzungen. Und natürlich sind da Nervenschädigungen da auf der linken Seite, sowohl im linken Bein als auch im linken Arm. Aber er war da sehr, sehr flott und sehr fleißig, was die Wiederherstellung anging. Und er ist nach Hause gekommen und konnte auch wieder gehen. Also er ist zwar mit dem Krankentransport hier hochtransportiert worden, aber wir haben relativ schnell auch wieder unsere Spaziergangrunden gedreht. Und ja, da war er wirklich, ich glaube, da haben sich manche umgeguckt, dass er da so schnell unterwegs war. Und er wollte aber auch unbedingt. Also da war er wirklich auch ganz, ganz klar für sich.
Wahnsinn. Von welchem Zeitraum sprechen wir da, dass du uns mal so kurz abholst?
Boah, ich überlege gerade mal. Ich würde mal sagen, also er ist dann, wie gesagt, er ist am 30. Juli nach Hause gekommen. Und ich würde mal sagen, so spätestens Mitte August haben wir unsere ersten Spaziergangrunden wieder gedreht. Also er hatte dann auch hier zu Hause, ich hatte mich dann dahinter geklemmt, dass er auch möglichst schnell hier in physiotherapeutische und ergotherapeutische Behandlung kommt. Und ich weiß noch das erste Mal, als wir dann bei der Hausärztin waren, die uns dann irgendwie die Tür aufmachte und nur sagte, sie gehen schon wieder. Also ich war ganz, also ich hatte sie ja die ganze Zeit abgedatet, was so ja. war. Und ich glaube, sie ist auch vom Schlimmsten irgendwie ausgegangen. Und sie war irgendwie ganz happy und sie hat den René, also ich weiß noch, wie das war, als wir dann das erste Mal bei ihr in der Praxis wieder waren zusammen. Und als sie sagte, dass sie alles für ihn tun würde, was irgendwie in ihrer Macht steht, also dass es nirgendwo am Geld oder sowas scheitern sollte, was Überweisungen, was Rezepte etc. angeht.
Oh, wow.
Und das war wirklich ganz toll und irgendwie, ja, haben wir da ganz, ganz viele tolle Leute in unserem Leben gehabt und ich habe sie immer noch in unserem Leben, in meinem Leben und das lernt man irgendwie nochmal ganz, ganz anders zu schätzen in so einer Zeit.
Ja. Wie ging es dann für euch weiter? Also magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen in die Momente, als es ihm dann besser ging? Wie war so die nächste Zeit für euch?
Ich weiß gar nicht, ob so viel Zeit da war, wirklich zu verarbeiten, weil es waren wirklich auch sehr traumatische Ereignisse dabei, wenn ich zum Beispiel so an diese Not-OP denke, wo ich den ganzen Tag nicht wusste, wo er ist, wo mir niemand sagen konnte, was mit ihm ist. Also es war wirklich eine richtig harte Zeit. Für ihn ist es, glaube ich, auch einfach so vorbeigeflogen. Wir haben ganz viel drüber reden können. Es war direkt im Krankenhaus mit Diagnose klar. Das hat René, da war er sehr, sehr klar, dass er direkt sagte, Jana, wir suchen uns direkt therapeutische Hilfe.
Sehr gut.
Und zum Glück gibt es das über die Uniklinik. Die haben ein Zentrum für integrierte Onkologie, wo ausgebildete Psychoonkologinnen sitzen, wo ich auch immer noch in Behandlung bin. Also das habe ich jetzt seit Diagnose. René hatte da seine Therapeutin, ich habe da meine Therapeutin.
Und finde ich Weltklasse, wirklich ganz toll.
Ja, und das war für ihn auch direkt klar, weil er sagte, sowas stecken wir, glaube ich, nicht so weg. Und wir waren immer sehr, sehr gut im Gespräch, in der Kommunikation miteinander, aber das war natürlich noch eine andere Ebene, weil auf einmal da Ängste und Sorgen dazu kommen, die man vielleicht auch gar nicht miteinander teilen möchte, weil die halt den Tod des Partners betreffen oder
total,
das nicht mehr sein des Partners betreffen und auch für René seinen eigenen Tod betreffen.
Ja.
Also das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man solche Situationen nicht mitgemacht hat. Und genau, das war so einer der ersten Punkte. Dann sind wir natürlich mit einer klaren Agenda aus der Uniklinik entlassen worden. Das heißt, Physio, Ergo, Logopädie war dann auch ein Thema. Also der Zeitplan war voll. Jede Woche musste Blut abgenommen werden. Es waren etliche Untersuchungen, Voruntersuchungen, weil dann die Bestrahlung anstand, glaube ich, Mitte August, Ende August, also relativ zeitnah, ich glaube 3 Wochen nach Krankenhausentlassung, also als alle Narben so gut wie gut zu waren, hat die begonnen. Davor haben wir uns noch drum gekümmert um eine Kryokonservierung, das heißt Einfrierung von Spermien von René. Mhm. Dazu waren wir dann nochmal in der Klinik, in der Frauenklinik hier in Köln. Also wir haben Ärzte-Marathone da gemacht. kriegt man wahrscheinlich jetzt auch gar nicht mehr so richtig hintereinander, was da alles so los war. Und genau, dann fing die Bestrahlung an. Es wurde direkt die volle Dosis gemacht. Das heißt, René musste morgens, ich glaube, der hatte immer seinen ersten Termin um 9:15 und abends um 6:45 nochmal, also 2-mal täglich.
Boah.
Über 4 Wochen oder 5 Wochen ist er dann immer mit dem Taxi hier abgeholt worden, hingebracht worden. Das wollte er auch alles alleine machen. Ich habe ganz normal weitergearbeitet. Also ich glaube, wir haben einfach funktioniert. Ich glaube, anders kann man es gar nicht sagen. Wir haben zwar auch viel geredet, aber ich glaube, so wirklich viel Platz hatten die Ängste und Sorgen. Also natürlich wurden die mal angesprochen, weil mit der Diagnose war klar, also man sagt bei einer Diagnose Glioblastom ist so eine durchschnittliche Überlebenszeit ab Diagnose so ungefähr um die 14 bis 15 Monate.
Mhm.
Und deswegen war es klar, dass, also was die Prognose einfach ist. Und trotzdem haben wir aber nicht so viel zu der Zeit darüber gesprochen, weil das einfach noch so weit weg war. Das war so abstrakt.
Stimmt.
Und in dem Moment war es halt auch einfach zu funktionieren, weil so viel anstand. Es waren so viele Möglichkeiten da. Wir haben uns über ganz viele Dinge informiert. Es hieß dann, erst war Bestrahlung, dann war schon klar, dass dann die Chemo startet, wie der Chemozyklus aussehen soll. Dann hat man sich da irgendwie von Woche zu Woche gehangelt. Dann war klar, dass er im Oktober die Reha antreten wird. Er hat dann zeitgleich auch noch es heißt TTF, also Tumor Treating Fields. Das sind quasi Felder, die über Magnet funktionieren, die auf den Kopf geklebt werden und die ja quasi den Tumor unter ständiger, nicht über Magnet funktionieren, sorry, sondern über Elektroschwingung funktionieren und die den Tumor unter ständigen Elektroeinfluss stellen quasi. Und das stört die Tumorzellen an der Zellteilung und damit am Wachstum. Das hatte er dann im Oktober bekommen. Genau, und dann sind wir Ende Oktober für 3 Wochen in die Reha gemeinsam. Und das war, glaube ich, so der erste Moment, wo man mal so ein bisschen
durchatmen konnte.
Also zumindest so ein Stück weit. Mhm. Also René war natürlich die ganzen Tage immer in Therapie und ich habe die Zeit da aber für mich sehr viel genutzt, war dort ganz viel spazieren und habe, glaube ich, da für mich erstmal so ein bisschen sacken lassen können, überhaupt, was die ganzen Monate vorher passiert ist.
Ja, und ich finde es so wichtig, dass ihr die ganze Zeit eben das zu zweit gemacht habt und dass du dir wirklich von Anfang an auch eine Therapeutin gesucht hast, weil meistens ist es ja so, auch wenn es eine schwer erkrankte Diagnose ist oder eben auch eine Diagnose ist, wo man ja damit rechnet, dass die Lebenserwartungen ungefähr 14, 15 Monaten sind, gerade bei einem Gehirntumor, dass die Angehörigen oftmals vergessen werden beziehungsweise sich vielleicht auch gar nicht selber trauen, einen Therapieplatz zu suchen, weil sie denken, hey, ich bin ja in dem Sinne gar nicht betroffen, weil es ist ja mein Partner, der betroffen ist. Aber gerade das zu machen, also auch so wie du es ja auch gesagt hast, man kann mit jemandem in der psycho-onkologischen Therapie ganz anders sprechen als mit seinem eigenen Partner und wie wichtig es ist, auch mit ihr oder mit ihm dann die Sorgen und die Ängste zu teilen und natürlich nicht das vor dem eigenen Partner erstmal auszusprechen, sondern erstmal vielleicht mit ihr oder mit ihm abzuklären und dann da auch vorbereitet werden dann eben, ne? Wie geht man mit diesem ganzen Situation um? Und deswegen finde ich das so unglaublich wichtig, dass du eben auch so offen und ehrlich darüber sprichst und dass du auch sagst, hey, es ist eure Chance oder beziehungsweise ihr habt ein Recht darauf, auch als Angehörige euch einen Therapeuten zu suchen, ja, oder eben absolut jemanden, der euch begleitet und das auch wirklich nochmal in den Fokus zu stellen, wie wichtig das vor allem auch ist, damit man eben unter so einer Situation nicht den Boden verliert und weiß, wie man weitermachen kann.
Und das möchte ich hier auch wirklich nochmal ganz, ganz deutlich sagen, weil ich weiß, dass viele Angehörige sicherlich mithören.
Ja.
Es gibt in ganz Deutschland Krebsberatungsstellen. Es gibt ganz, ganz tolle Anlaufstellen. Googelt einfach mal Krebsberatungsstellen. Hier in Köln zum Beispiel ist es der Verein Lebenswert e.V., wo wir dann mit drüber quasi aufgehoben waren. Das heißt, man braucht weder eine Überweisung vom Arzt, man braucht weder irgendwie die Krankenkasse, die da hinterherhängt. Das heißt, ganz offiziell weiß niemand, dass ich in Therapie bin. Das heißt, wenn ich eine neue Versicherung abschließen will, steht das nirgendwo in irgendwelchen Krankenakten oder sowas drin.
Wow.
Das ist für viele ja auch immer nochmal ein zusätzlicher Punkt. Yeah. Ist und das wird über Vereine getragen. Ich zahle dafür nichts, wenn ich dafür nichts zahlen möchte. Wir sind relativ schnell dort Mitglied geworden, weil wir gesagt haben, wir möchten uns einfach unterstützen, weil uns das so sehr hilft.
Ja,
aber
absolut.
Da macht jede und jeder einfach auch nur das, was er oder sie finanziell und auch emotional kann. Aber das finde ich nochmal ganz wichtig, das mit reinzugeben, weil das ist nach wie vor Gold wert und ich glaube, dass das einer mit der größten Faktoren oder der größten Komponenten für mich ist, warum ich die ganze Zeit über, abgesehen natürlich von den Höhen und Tiefen, die es in dieser ganzen Zeit so einer Krankheit und auch der Trauer nach Renés Tod gibt, aber recht stabil für mich war und viel reden konnte und viel das Gefühl hatte, gehört zu werden, weil ich glaube, das fehlt sonst auch einfach, weil Angehörige da, wie du gerade sagtest, ganz schnell in den Hintergrund rücken, weil einfach es alles um die erkrankte Person geht. Aber wie viel Kraft und Ressourcen das alles kostet, jemanden durch so eine Krankheit mitzubegleiten und vor allem auch alles irgendwie zu tragen und derjenige zu sein, der halt bleibt, das wird, glaube ich, einfach oft nicht gesehen.
Ja, richtig. Also ich hätte mir sowas früher auch gewünscht. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber meine Mutter ist ja auch an Brustkrebs gestorben. Und wir hatten das eben nicht als Familie, eben diese Möglichkeiten oder diese Therapiemöglichkeiten zu machen. Wahrscheinlich gab es das damals auch noch gar nicht. Aber es ist eben bei ganz, ganz vielen Menschen da draußen so, dass sie, wenn sie eben nicht begleitet worden sind in irgendeiner Art und Weise, eben dieses Päckchen die ganze Zeit mit sich ja auch tragen und die ganzen Lebensjahre, die weiteren Lebensjahre, die kommen, immer noch mit sich rumtragen und diese Vergangenheit nicht einmal aufgeräumt haben oder nicht einmal sich angeguckt haben oder es in die Schublade gesteckt haben, Schublade zu und ich denke da ja nicht mehr drüber nach, es wird da nicht mehr drüber gesprochen und Punkt, Ende, aus. Und das finde ich so wichtig, dass es eben diese Möglichkeiten gibt und ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen gar nicht wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und deswegen ist es mir auch ein Riesenbedürfnis, über diese Themen zu sprechen, gerade auch als Angehörige dann eben auch. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Angehörige eben auch in den Podcast kommen und sich eben auch trauen, ihre Geschichte dazu zu erzählen, um eben auch uns mitzugeben, was steht mir denn als Angehöriger überhaupt zu? Was ist denn überhaupt leistbar? Was können wir denn machen? Und so wie du es auch eben gesagt hast, dass es auch nicht in deiner Akte steht oder so, dass da jetzt nicht irgendwie steht, Jana geht zur Psycho-Onkologin oder solche Themen dann eben, wo eben auch noch, auch in der heutigen Gesellschaft eben auch nicht gerade angenehm drauf geguckt wird. Es ist einfach so, wenn wir es sagen. Und es ist ja auch völlig in Ordnung, dass man das nicht möchte, dass man auch nicht jedem das offenlegen möchte. Das muss man ja auch überhaupt nicht. Aber deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass du ihr auch jetzt da nochmal den Verein genannt hast und dass wir den natürlich auch nachher verlinken in den Shownotes und alles und dass ihr euch unbedingt da draußen, diejenigen, die Angehörigen, wo ihr Angehörige seid, dass ihr euch auch Hilfe sucht, dass ihr euch Unterstützung sucht dann eben, weil ihr seid einfach nicht alleine und es ist so, so wichtig eben auch, das zu wissen und darüber zu sprechen. Und deswegen danke ich dir vom Herzen, dass du heute hier bist und dass du diesen Mut eben auch hast und diese Offenheit, diese Ehrlichkeit, darüber zu reden. Also unglaublich wichtig. Danke
Sehr
dir.
Sehr gerne. Ist mir auch ein Riesenanliegen.
Ganz, ganz toll. Jana, magst du uns ein bisschen erzählen, wie es weiterging? Also gab es solche Momente, was ihr gesagt habt, hey, das möchte ich jetzt unbedingt noch erleben. Wir wissen letztendlich ja alle nicht, wie lange wir hier sind und wir möchten aber gerne noch dies und die, dies zusammen als Paar erleben.
Da gab es eigentlich nur eine große Sache. Wir hatten eigentlich, als die Symptome anfingen, kurz davor, hatten wir beide mit unseren Arbeitgebern ein Sabbatical vereinbart. Das heißt, René wäre eigentlich im Mai 22 ins Sabbatical gegangen für ein Jahr. Er wäre ein halbes Jahr alleine gereist. Er hatte sich vorgenommen, die Balkanroute mit dem Zug zu bereisen, bis in die Türkei runter. Und wollte dann über Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan quasi wieder weiter nördlich. Und wir hätten uns dann dort getroffen und wären dann zusammen nach Südostasien, weil ich hatte mit meinem Arbeitgeber ein halbes Jahr Sabbatical vereinbart ab November 22. Und das war so unser großes Ziel. Ja, kleiner Spoiler, also das Sabbatical habe ich dann genommen. Bei René war es relativ schnell klar, dass er das Sabbatical vorher schon absagt, weil er eine Vereinbarung halt hatte, dass er auf 50% seines Gehalts verzichtet, was im Krankengeld ziemlich blöd wäre. Und deswegen hatte er diese Sabbatical-Vereinbarung relativ schnell zurückgenommen. damit er halt Krankengeld von 100% Gehalt bezieht. Alles
klar, verstehe.
Quatsch gewesen. Wir haben aber gesagt, wir lassen meine Sabbatical-Vereinbarung stehen. Ich habe das Sabbatical auch genommen. Es hat letztendlich dann mit Ende April 23 geendet und am 5. Mai ist René verstorben. Also eigentlich hat mein Sabbatical mit seinem Tod geendet und deswegen konnten wir auch die Reise, die wir uns gedacht hatten, wir hatten dann natürlich irgendwann Plan B und Plan C. Wir hatten dann irgendwann gesagt, wir fahren mit dem Auto nach Portugal. Das ist vielleicht einfacher zu machen. Wir haben es einfach nicht so nutzen können oder umsetzen können, wie es lange geplant war. Nichtsdestotrotz würde ich diese Zeit nicht missen wollen, weil die einfach unheimlich intensiv war für uns. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich mich einfach ein halbes Jahr aus meinem Job rausziehen konnte und ja, muss da auch immer wieder sagen, wirklich einer der weltbesten Arbeitgeber. Wirklich ganz, ganz toll. Ein ganz tolles Team, ein ganz toller Chef, die immer hinterher waren, irgendwie das Bestmögliche für mich da zu machen und dass ich möglichst viel für René da sein konnte. Auch die Reha, von der ich eben berichtet hatte, da wurde ich dann freigestellt und mein Chef hat sich aber darum gekümmert, dass ich einen Gehaltsausgleich kriege für diesen unbezahlten Urlaub, dass ich auch auf keinen Cent quasi verzichten muss.
Wow, wie toll.
Also wirklich
Gold wert.
Ja, kann ich nicht anders sagen, bin ich auch nach wie vor riesig dankbar für und genau, das war so das Große, was wir auf der Agenda hatten und ansonsten ja, ging es halt relativ schnell in die Richtung, deswegen heißt unser Account auch Leben fürs Marmeladenglas, dass wir irgendwann damit angefangen haben zu sagen, naja, aber worum geht's denn eigentlich und eigentlich geht's ja viel mehr um diese kleinen Momente irgendwie.
Genau.
Wir kannten das vorher auch nicht. Vorher war es auch ganz viel, dass wir nach den großen Momenten gestrebt haben. Gut, dann kam Corona. Das hat dann schon so einen kleinen Einschnitt, sage ich mal, in dieses große Bestreben gemacht, als dann einfach die Reisen und so gar nicht mehr möglich waren, weil sonst hätten René und ich uns auch gar nicht kennengelernt, weil dann wäre er schon auf Weltreise gewesen. Ging dann halt aber durch Corona alles nicht. Und nur so hatte er sich entschieden, sich bei Tinder anzumelden. Sonst wäre das gar nicht so weit gekommen. Und dann haben wir halt irgendwie gesagt, naja, letztendlich geht's ja um diese kleinen Marmeladenglas-Momente. Und dann war es halt eher der Schokokuchen am Sonntagnachmittag oder der Spaziergang oder der Hollandurlaub und das Sitzen am Meer und das Schauen auf den Sonnenuntergang. Also es waren dann wirklich so diese vielen kleinen Momente, die im Alltag oft so selbstverständlich sind, aber einfach durch diese Diagnose und durch die Prognose, die uns auch immer gestellt wurde, so wertvoll auf einmal wurden.
Ja. Jeder einzelne Tag ist dann eben auch super wertvoll dann auch.
Ja.
Ne? Jana, wie lange hat es denn gedauert, bis es in dem Sinne René dann schlechter ging? Also wie war das so von dem Zeitraum her?
Also ich muss sagen, und da sind wir wirklich unheimlich dankbar für, ihm ging es ganz, ganz lange wirklich den Umständen entsprechend gut. Wir hatten dann im Dezember 21 hatten wir einen MRT-Termin und ich glaube, ich brauche niemanden, der mit dieser Diagnose oder mit generell einer Krebsdiagnose zu tun hat, sagen, was MRT-Termine alle 3 Monate oder noch häufiger bedeuten für eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Man guckt genau auf Symptome vorher, man malt sich das Allerschlimmste aus. Und den Termin hatten wir im Dezember und haben dann an Weihnachten, also wir sind Weihnachten zu meiner Familie gefahren und wir haben noch am 24. morgens mit der Uniklinik telefoniert, die uns gesagt hatten, dass ein Rezidiv da ist. Es war ein Riesenchaos, weil irgendwie hatte uns unsere Hausärztin am 23. abends noch angerufen, weil sie auf einmal den Arztbrief schon vorliegen hatte und sie wollte uns Bescheid sagen. Und in der Uniklinik wusste aber auf einmal keiner was davon. Dann war dieser Arztbrief nicht auffindbar. Also es war ein Riesenchaos. Und das war unser erstes Weihnachten nach Diagnose. Wir sind dann relativ schnell wieder nach Köln gefahren. Also meine Familie lebt im Münsterland. Wir sind dann nach Weihnachten relativ schnell wieder nach Köln gefahren, hatten dann noch ein PET. Also wir haben in Aachen regelmäßig im Zusammenhang mit dem MRT auch PET gemacht. Das ist nochmal du wirst es kennen wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, ob alle anderen es kennen. Das ist quasi nochmal eine gezieltere Untersuchung, wo man mit radioaktiver Flüssigkeit, die vorher über einen Venenzugang gelegt wird, also in einer ganz, ganz kleinen Dosierung, ja, aber man sieht halt, dass Tumorzellen das anders verarbeiten und dann kann man auf einem Bild, auf einer Bildgebung nochmal ganz anders sehen, wo wirklich bösartige Tumorzellen sind und was gutes Gewebe ist oder vielleicht auch Narbengewebe, weil das manchmal in der Bildgebung nicht so ganz einfach voneinander zu unterscheiden ist. Ja, und dann sind wir über Silvester noch nach Marburg in ein Hotel gefahren, ein Wellnesshotel, haben es uns dort noch richtig gut gehen lassen, irgendwie zur Seite geschoben, was wir da die letzten Tage alles wieder gehört haben. Und dann wurde René am 14. Januar 22 wieder operiert. Und also es war wieder eine Hirntumor-OP, wieder der Professor, der ihn beim ersten Mal operiert hatte. Wieder was, wo lange drüber diskutiert wurde, weil es gibt immer ein Tumorboard, das gibt es, glaube ich, in allen Kliniken, zumindest in denen ich es kenne, wo sich die verschiedensten Professuren beziehungsweise Radiologie, Neurologie etc. alle miteinander austauschen, wie weiter behandelt wird. Und es haben alle dagegen gesprochen, dass nochmal operiert wird. Und er hat gesagt, er wird es nochmal machen. Und wir haben gesagt, wir vertrauen ihm. Und machen es nochmal. Und das hat auch wieder super funktioniert. Auch da konnten wieder um die 90% rausoperiert werden. Und René ging es auch die ganze Zeit echt, echt gut. Also er hatte dann mit dem Rezidiv, merkte man wieder, so die linke Seite war wieder ein bisschen eingeschränkt. Er hatte dann morgens häufiger so ein bisschen Nervenschmerzen, also wie so eingeschlafene Hände, wahrscheinlich ähnlich wie Rheuma-PatientInnen oder so das kennen. Aber jetzt nichts Weltbewegendes. Also wir konnten unsere Spaziergänge machen, wir haben unseren Alltag gut geregelt bekommen. René hat sich auch kopfmäßig um alle Dinge mitgekümmert. Also es war relativ wenig Veränderung da, würde ich jetzt zurückblickend sagen. Genau, und so ging es eigentlich weiter. Wir haben dann, also im Mai 22 hat René mir dann den Heiratsantrag gemacht, was irgendwie auch so aus nichts kam. Also das war, wir haben vorher nie großartig drüber geredet. Ich glaube, für uns beide war klar, wir wollen unser Leben miteinander verbringen. Das war wirklich so, dass wir gesagt haben, wie als wenn man seinen Seelenpartner gefunden hätte. Und
so,
das war
schön.
Selbstverständlich. Und irgendwie durch diese Diagnose wurde es nochmal viel bedingungsloser. René hatte das am Anfang der Diagnose, dass er sagte, du Jana, du kannst jederzeit gehen, wenn du möchtest. Und für mich war es gar keine Frage. Also ich habe mich da nie mit auseinandergesetzt, ob ich irgendwie, ob mir das zu viel wird. Ich wusste ja auch ehrlicherweise nicht, was auf mich zukommt. Und ich muss, glaube ich, rückblickend heute sagen, ich würde zwar alles, glaube ich, wieder so tun, wie ich es getan habe, aber ich kann durchaus mit dem Wissen heute sehr gut verstehen, dass es Menschen gibt, Angehörige gibt, die sagen, ich kann das nicht mittragen und ich ziehe mich da raus oder ich gehe wirklich oder ich trenne mich. Also auch das
darf man überhaupt keinen verurteilen oder so, ne?
Genau, und auch das kann ich aus heutiger Sicht gut nachvollziehen. Und ich glaube, wenn man mir damals gesagt hätte, was da alles auf mich zukommt, ich weiß nicht, ob ich es geglaubt hätte, aber ich glaube, auch dann hätte ich mir doch nochmal andere Gedanken drüber gemacht, was das überhaupt heißt, so eine Krankheit zu begleiten.
Ja, natürlich.
Genau. Ja, und dann ging irgendwie alles ziemlich schnell. Wir haben dann Ende Mai unseren Standesamttermin reserviert, haben allen Bescheid gesagt und haben dann im August geheiratet, also 2,5 Monate quasi nach Verlobung. Oder knapp 3 Monate nach Verlobung. Und das war irgendwie richtig schön. Und das waren auch wieder so Momente, wo wir gesagt haben, worauf warten wir eigentlich? Also
genau.
Klar, Hochzeit hätte für uns nach 2 Jahren Beziehung eigentlich noch gar nicht angestanden, hätte man uns vor Diagnose gefragt. Aber ich glaube, mit Diagnose wurde Zeit so anders messbar irgendwie. Mhm. Es wurde einfach viel wertvoller und wo wir einfach gesagt haben, gut, wenn sich das gut anfühlt, dann machen wir es einfach. Mhm. Und worauf sollten wir denn wirklich warten? Also wer schreibt uns vor, dass wir jetzt noch nicht heiraten sollen oder nicht zusammenziehen sollen oder ach, keine Ahnung, was weiß ich, was dann so gesellschaftlich irgendwie
natürlich
gesagt wird. Genau. Und das haben wir dann für uns auch so umgesetzt und das war genau das Richtige.
So schön.
Ja, und dann bin ich also dann ging eigentlich die ganze Zeit alles so weiter. Es war die ganze Zeit nebenbei, sag ich mal, Chemotherapie, genauso wie alle anderen Therapien, also Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, die weiterging. Jede Woche Blutabnahme, alle 4 Wochen EKG etc., also das ganze große Programm. Das war so der Standardalltag, sag ich mal. Ich habe dann bis Oktober normal gearbeitet, bin dann ins Sabbatical gestartet und eigentlich mit Start Sabbatical, also es war, glaube ich, der 4. November, wo wir das PET hatten, was auf dem MRT wieder aufgebaut hatte, wo man schon sagte, da sieht was aus, als wenn da irgendwie wieder mehr Raumforderung wäre. Und das hat das PET dann auch bestätigt, dass ja da ein Rezidiv wieder da ist. Und es war sehr, sehr schnell klar, dass nicht operiert werden konnte. Der Professor hatte zwar wieder gesagt, wenn wir sagen, er soll operieren, würde er operieren im Auftrag. Aber er hatte dieses Mal auch wirklich sehr deutlich gesagt, dass er mit sehr großer Wahrscheinlichkeit René in den Rollstuhl operieren würde, weil einfach dieses Rezidiv viel zu nah am Hirnstamm saß. Und ehrlicherweise muss man sagen, das war so, ich glaube so Ende 2022, Anfang 2023 war, glaube ich, so der Moment, wo wir wirklich gemerkt haben, dass es richtig ernst wird. Also dass es stetig verschlechtert war. René hatte dann über Weihnachten auch die Zeit im Krankenhaus verbracht, weil er immer mal wieder so so Schwächeanfälle gekriegt hat. Also ihm sind hier zu Hause die Beine einfach weggesackt. Er konnte sich dann von jetzt auf gleich nicht mehr auf den Beinen halten. Und dann ist er ins Krankenhaus über Weihnachten. Und ja, ich glaube, das war wirklich so, wo wir gemerkt haben, okay, es wird schlechter. Und wir haben dann natürlich auch, also wir waren dann auch in Zweitbehandlung in Essen in der Uniklinik, hatten dort auch einen ganz, ganz tollen Professor. Und man merkte in den Gesprächen, dass einfach die Behandlungsmöglichkeiten geringer wurden und dass es vielmehr immer in experimentelle Richtungen ging. Also dass man gesagt hat, gut, aus dem Standardschema waren wir sowieso schon lange raus, aber dass man immer mehr gesagt hat, ja, wir können das versuchen, aber hat natürlich auch Nebenwirkungen. Und im Februar 2023 wurde es dann wirklich merklich schlechter. Also das Laufen wurde viel schlechter. René hatte ganz, ganz große Probleme mit den Augen, also mit dem Sehen. Und dementsprechend auch mit dem Gleichgewichtssinn. Und das wurde wirklich viel, viel schlechter. Die Sprache kam dann dazu, die immer verwaschener wurde, bis er irgendwann gar nicht mehr sprechen konnte. Und das war so Ende Februar, Anfang März 23, also wirklich so vor seinem Tod, so 2-3 Monate, die wirklich, also wo es wirklich stetig bergab ging und wo auch keine Besserung war. Auch da war es immer mal wieder, dass man sich an Strohhalme geklammert hat, dass es immer wieder hieß, wir können da nochmal das und das probieren. Aber ich weiß, dass wir irgendwann ich glaube, es müsste Ende März gewesen sein, mit dem Professor aus Essen ein Gespräch hatten und wo er uns auch ganz ehrlich sagte, dass aus seiner Sicht die palliative Behandlung jetzt Einzug erhalten würde, beziehungsweise wir uns entscheiden sollten zwischen nochmal einer experimentellen Behandlung, die aber diese und diese Nebenwirkungen mit sich bringt, oder einer palliativen Behandlung, was dann halt heißt, wir gehen in einen palliativen Status über. Muss man vielleicht auch dazu sagen, palliativ heißt nicht gleich direkt sterben.
Ich weiß, sondern aber ganz wichtig auch nochmal zu sagen.
Genau, es heißt halt einfach so die schulmedizinische Behandlung, Standardbehandlung hört irgendwann auf oder wird irgendwann ausschleichen gelassen. Ja. Wir hatten dann aber auch schon seit Anfang des Jahres einen palliativen Pflegedienst, der hier 2-3 Mal die Woche war und René geholfen hat. Natürlich dann zum Schluss ganz, ganz viel geholfen hat. Und die einfach ja da sind für Symptombekämpfung, also für Schmerzlinderung, was bei René zum Glück nicht so nötig war, aber auch Symptombekämpfung, wenn dann Hautstellen da waren, die sich entzündet hatten, wenn der Mund trocken war, wenn irgendwas war, waren die halt da. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, das zu sagen. Palliativ heißt halt nicht, also ich glaube, es wird von vielen direkt im direkten
gleich tot
sterben. Ja. Tot sehen. Und das ist es nicht.
Nee. Wie war für dich die letzte Zeit über? Hattest du da schon den Gedanken gefasst, dass du auch gerne in diese Richtung gehen möchtest, in die Sterbebegleitung? Oder gab es diesen Moment, wo du gedacht, wo du bemerkt hast, das ist so eine wertvolle Aufgabe, dass es Menschen gibt, die eben das leisten? Also auch da meinen absoluten Respekt, dass du das leistest, diese Sterbebegleitung, dass es Menschen gibt, die eben ihr Herz dafür opfern, würde ich mal behaupten, weil es ist eine Herzensaufgabe. Man kann das jetzt nicht irgendwie einfach so machen, sondern da gehört so viel zu und so viel Mut vor allem auch zu. Wie war das für dich? Magst du uns da ein bisschen reinnehmen und auch vielleicht die letzten Wochen, die letzten Momente?
Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, weil ich glaube, ich muss erst mal dazu sagen, für mich war nicht klar, dass René sterben wird. Mhm. Das war in der Zeit, ich habe das sowas von gut verdrängen können. Ich weiß, dass wenn wir Freunde hier zu Besuch hatten, die René dann länger nicht gesehen hatten. Ich kann mich zum Beispiel an ein Treffen mit seinem Arbeitskollegen erinnern, der zum Mittagessen hier war. Und der, glaube ich, wirklich schockiert war, wie Renés Zustand war. Und ich habe das gar nicht so gesehen. Ich weiß, dass eine Freundin mir irgendwann nach Renés Tod sagte, Bojana, als ich euch im Februar gesehen habe, da habe ich wirklich das Schlimmste gedacht. Und für mich war das überhaupt nicht so sichtbar. Natürlich, also jetzt kann ich sagen, natürlich, ich weiß gar nicht, woher das kam, dass es in dem Moment nicht sichtbar war. Weil wenn ich mir Fotos angucke, wenn ich drüber nachdenke, was in der Zeit war. Natürlich hat alles darauf hingedeutet, aber es war für mich, also es war trotzdem halt so viel Hoffnung und Zuversicht da und irgendwie, ich glaube, dieser krasse Funktionsmodus, wo es auch immer weiter ging und wo wir immer weiter funktioniert haben. Und das war auch, als René dann verstorben ist, also er ist in der Uniklinik verstorben, er kam Ende April beziehungsweise am 23. April kam er, also hatte er ganz starke Schmerzen und er kam dann, also long story short, könnte ich auch ewig drüber erzählen, aber letztendlich war es eine Lungenentzündung, wie er sich eingefangen hatte. Man sagte uns, dass die gut behandelbar ist. Er hatte dann Antibiotikum gekriegt und ihm ging es dadurch auch merklich besser, aber merklich besser heißt halt in dem Fall auch noch lange nicht gut. Weil nach wie vor hatte er keine Sprache, er konnte sich immer schlechter bewegen und ja, auch wenn zum Beispiel meine Familie da war oder so, die sind, sagten, ich hatte am 2. Mai noch Geburtstag, also 3 Tage bevor René verstorben ist, bin ich 30 geworden, da war meine Familie noch da. Wir haben dann im Krankenhaus bei René unseren Lieblingskuchen gegessen, den meine beste Freundin mir dann zum Geburtstag geschenkt hatte, also unseren Hochzeitskuchen quasi. Und ich weiß, dass meine Mutter mir nachher sagte, bei Anna, das war echt so der Moment, wo ich dachte, das wird nicht mehr lange gut gehen. Und ich weiß aber, dass ich diesen Moment nie hatte. Also ich weiß, dass ich einen Moment hatte und das war an Renés Geburtstag Ende März. Da waren wir mit meinen Eltern in Holland. Da hatten wir gerade die Maddie, unsere Hündin, war gerade eine Woche bei uns. Und René hatte sich gewünscht, Maddie und mich quasi am Strand spielen zu sehen. Saß da aber auch schon im Rollstuhl und wurde von meinem Papa den Deich hochgefahren und saß dann oben am Deich und ich war unten mit der Maddie im Sand und hatte mit ihr gespielt und er war irgendwie ganz glücklich und ich weiß, dass ich hochgeguckt hatte und ich glaube, in dem Moment, das war so der einzige Moment, wo mir so richtig bewusst wurde, okay, er ist wirklich sterbenskrank und es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass es irgendwann merklich besser werden sollte. Mhm. Und das war für mich so ein kurzer Bewusstseinsmoment, aber den habe ich auch ganz, ganz schnell wieder weggeschoben. Und deswegen war das ja trotzdem irgendwie weit weg und kam dann trotzdem so überraschend, obwohl es eigentlich gar nicht überraschend kam. Also es war so alles dabei. Und wir wurden in dieser letzten Zeit, also ab Januar 23, wurden wir vom ambulanten Hospizdienst betreut. Wir hatten uns ein Hospiz hier in der Nähe angeguckt und wo irgendwann klar war, dass wir uns vorstellen könnten, dass Renés letzten Tage oder letzten Wochen im Hospiz sein könnten. Was man auch dazu sagen muss, auch das ist nicht Standard-Hospiz. Also Hospiz heißt auch nicht immer das Ende, sondern es gibt auch viele Menschen, die aus dem Hospiz auch wieder verlegt werden oder nach Hause gehen.
Ja.
Aber für uns war klar bei der Diagnose, dass es wahrscheinlich dann die letzten Wochen sein wird, weil für mich war immer klar, ich habe immer gesagt, ich möchte nicht, dass René hier zu Hause stirbt. Da war ich ganz, ganz klar mit.
Verstehe ich absolut.
Hier weiterleben wollte. Und das war für mich von Anfang an klar. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte.
Mhm.
Und letztendlich, gut, hat uns das Leben dazwischen gefunkt, dass er dann in der Uniklinik verstorben ist. Aber wir hatten dann die ganze Zeit eine ambulante Begleitung. Wir hatten eine Frau hier, die das ehrenamtlich macht, also quasi ehrenamtliche Sterbebegleiterin ist, die mit der wir hier Gespräche geführt haben. Ehrlicherweise hat es da zwischenmenschlich nicht so gepasst zwischen ihr und René. Es war halt einfach so, dass es eine Frau war im Alter unserer Eltern und ich glaube, René hatte sehr das Gefühl, bevormundet zu werden und dass ihm erzählt wird, er kann doch nicht schon wieder schlafen am Nachmittag und er muss doch jetzt irgendwie sich mal bewegen oder was lesen oder keine Ahnung. Da war ich immer schon ganz groß drin, ihn zu bevormunden. Deswegen hat er mich konnte er nicht so einfach wegschicken, aber war es dann einfach klar, es passt zwischenmenschlich nicht so. Und dann hatten wir aber wurden weiter begleitet von der Koordinatorin dieser Ehrenamtler, weil die uns, glaube ich, sehr ins Herz geschlossen hatte. Das hatte sie mir auch irgendwann mal gesagt. Und nach Renés Tod hatte ich sie kontaktiert und wir haben ganz, ganz tolle Gespräche geführt und ich war dann auch nochmal im Hospiz und habe nochmal persönlich mit ihr gesprochen. Und da sagte sie mir schon, und ich konnte es in dem Moment, ich wollte es noch gar nicht hören, ich habe mir zu der Zeit noch nie Gedanken über Sterbebegleitung oder sowas gemacht, weil für mich war eigentlich klar, okay, ich habe das jetzt mitgemacht und damit ist das Thema auch abgehakt. Aber sie hat irgendwann gesagt, Jana, ich möchte dich nicht überrumpeln damit und alles zu seiner Zeit und alles, wie du es möchtest, wie du dich wohl damit fühlst. Aber ich könnte mir das so gut bei dir vorstellen, dass du da so gut reinpassen könntest. Und dann habe ich erst abgewunken. Ich weiß, dass ich da richtig abgeblockt habe und habe gesagt, nee, da habe ich jetzt gar keinen Kopf für. Und dann hatte sie im Herbst letzten Jahres hatten wir telefoniert und dann sagte sie nur, Jana, für Februar ist der nächste Kurs geplant. Einfach, ich wollte das einfach nur mal sagen, ohne Zwang, ohne Hintergedanken, wo ich schon dachte, ja klar. Dann sagte sie, überleg's dir einfach, komm jederzeit auf mich zu, lass uns drüber reden. Und genau, dann bin ich in mich gegangen und zu der Zeit habe ich ja auch ganz viel, und das war so nach Renés Tod mir auch nicht klar, dass mir das so gut tut, in den Austausch zu gehen mit anderen Menschen, die in der ähnlichen Situation sind. Über Instagram habe ich da ganz, ganz viele tolle Gespräche geführt, teilweise wirklich auch innige Freundschaften gefunden, von Menschen, denen es ähnlich geht. Also ich denke da vor allem an zwei Mädels, also Svenja und Anni, wenn ihr das hier hört und ich weiß, dass ihr es hört, gehen raus an euch.
So schön.
Und das ist irgendwie so ganz wertvoll. Also ich sag immer, so viel Scheiß, wie uns da passiert ist, aber irgendwie hat es auch so viel Schönes mit sich gebracht und irgendwie so einen anderen Blick aufs Leben und auf den Tod, der immer dazu gehört, was mir vorher nie so, also was für mich vorher einfach ganz weit weg war. Und irgendwie auch so schöne Verbindungen und so tolle Gespräche und so tiefsinnige Gespräche. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja gut, aber wenn du diese Scheißerfahrung schon machen musstest, warum nutzt du die dann nicht, um anderen Menschen zu helfen? Und das war für mich, also einerseits halt der Instagram-Account, wo ich gemerkt habe, da kommen auf einmal Rückmeldungen wie, boah, Jana, das ist total inspirierend, du bist so stark, keine Ahnung. Das ist einfach eine Rückmeldung. Und wenn ich da so denn die Parallele zu meiner normalen Arbeit ziehe, ist das halt nichts, was ich dort hören würde, sondern da sagt man mir, du hast eine tolle Moderation gemacht, du hast eine schöne PowerPoint-Präsentation gemacht, keine Ahnung, also jetzt mal so
absichtlich. Ja, ich weiß, was du meinst, natürlich. Ja.
Das, was dieses Thema Sterbebegleitung oder generell Trauerbegleitung, über Trauerschreiben, über Trauersprechen angeht, das ist halt so tief und das ist auf so einer emotionalen Ebene, was so schön ist, weil ich einfach merke, man bewegt Dinge damit. Und selbst im eigenen Umfeld, wo Menschen mir dann sagen, so, ich denke da an eine, ja, bekannte, ich glaube, man kann inzwischen schon wirklich gute Freundin sagen, die wir eigentlich über die Hunde kennengelernt haben. Also wir hatten vor der Maddie einen Pflegehund relativ lange und die dann irgendwann Ende letzten Jahres sagte, Bajana, ich sehe immer bei dir, dass du den Mut hast, irgendwie alleine in den Urlaub zu fahren. Weißt du was, ich habe jetzt auch alleine Urlaub gebucht und sie war so begeistert davon und irgendwie, das sind so schöne Sachen, also die bewegen und berühren mich einfach so auf so einer Ebene, was gar nichts anderes könnte und das ist total schön einfach und das merke ich halt auch in der Sterbebegleitung, das ist ja einfach so erfüllend und so friedlich und so schön und ich weiß, dass ganz viele Leute sagen, boah Jana, wie kannst du nur und hast du nicht zu viele schwere Themen schon um dich und reicht es nicht, dass du deinen eigenen Mann begleiten musstest? Also so,
ja.
Um das einfach mal ganz auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, das ja, haben ganz viele Leute im Kopf. Aber für mich ist es einfach, ja, es macht die ganze Sache irgendwie rund. Und ich habe das Gefühl, Erfahrungen weitergeben zu können und Menschen inspirieren zu können und irgendwie mitbewegen zu können. Und das ist so schön. Und wenn ich nur einem Menschen da irgendwie einen Mehrwert biete, dann ist doch schon irgendwie ganz viel getan. Und ja, das finde ich einfach so schön. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, im Februar die Ausbildung zur ehrenamtlichen Sterbebegleiterin zu starten.
Oh wow. Und bist du da jetzt auch in dem Hospiz und begleitest dann auch schon ein wenig?
Nee, also in der Begleitung bin ich noch nicht. Ich bin aktuell noch in Ausbildung, die geht noch bis Ende Oktober. Und dann werde ich vermutlich in die Begleitung starten. Also es gibt noch ein, ich sag jetzt mal, Abschlussgespräch, Einstufungsgespräch, wie auch immer, wo man einfach so ein bisschen schaut, dass, also in welche Richtung es gehen soll, wie man begleiten soll. Es gibt da dann auch die stationäre Begleitung, die ambulante Begleitung oder auch das Thema Palliativstation, wo begleitet werden kann. Oder es gibt auch dort den Weg, und das bauen die gerade als ganz neuen Zweig, sage ich mal, auf die Trauerbegleitung, wo ich mich auch gut drin sehen könnte. Aber das sind alles so Schritte, die nach und nach kommen. Jetzt im September stehen erstmal 3 Praktikumstage für mich an. Oder im September, Anfang Oktober, wo ich einfach mal mitlaufe mit den Pflegekräften dort im stationären Hospiz, um mal reinzuschnuppern, wie das überhaupt ist. Weil gerade lernen wir natürlich sehr theoretisch, natürlich ganz stark auch an unseren eigenen Erfahrungen. Also es ist ganz viel Arbeit mit uns selbst auch dabei, ganz viel Trauerarbeit und Verlustarbeit auch mit dabei. Also auch das macht mit meiner Trauer nochmal ganz, ganz viel. Ja, und dann wirklich alles Schritt für Schritt, so wie sich's gut anfühlt. Und da ist zum Glück keine Pflicht oder kein Muss oder irgendwas dabei.
Ach ja, na, ich glaube, wir könnten ja auch noch einfach so 10 Stunden weiterreden. Aber ja, also eigentlich ist es schon voll über die Zeit, egal. Aber ja, ich finde es so wertvoll, was du erzählt hast und wie du es auch erzählt hast. Und wir kommen aber so langsam auch zum Ende hin des Interviews. Und ich danke dir von Herzen wirklich, dass du da warst. Also mach genauso weiter. Du bist wundervoll, auch wie du uns mitnimmst auf Instagram. Und ja, wie du jetzt die Sterbebegleitung dann eben auch jetzt für dich entdeckt hast. Also ich bin mir auch zu 1000% sicher, dass du da genau die richtige Person auf jeden Fall bist. Ich kenne dich ja noch nicht wirklich, aber durch dieses Gespräch heute spürt man das wirklich sehr, dass du eben diese Aufgabe hier auf der Erde hast und eben auch ganz, ganz vielen Menschen da draußen helfen wirst. Und dafür danke ich dir natürlich auch, dass du das tust. Und es ist unglaublich wichtig und es kommt eben auch vom Herzen und das merkt man bei dir. Ja, ja, ich danke dir von Herzen, dass du da warst, dass du mein Gast warst und ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute, alles, alles Liebe auch für dich, für Maddie und für ganz, ganz viele Marmeladenmomente, Glücksmomente. Verabschiede mich schon mal. Danke, dass du hier warst. Danke für deine wertvolle Zeit und die letzten Worte gehören natürlich jetzt nur dir.
Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Das Gespräch hat mich auch irgendwie sehr bewegt. Ich habe teilweise sehr schlucken müssen. Und das ist irgendwie total schön, sich doch nochmal so bewusst zu erinnern, auch wenn das natürlich viel Schmerz auch mit sich bringt, aber es gehört alles mit dazu. Deswegen danke ich dir für die Plattform, für den Raum, den du hier mit deinem Podcast gibst und damit auch ganz, ganz vielen Menschen dort draußen, ja, Hilfestellung gibst und Inspiration gibst und ja, danke für alles.
Ihr Lieben, was war das für ein so bewegendes Interview mit der lieben Jana, wie sie uns mitgenommen hat in ihre Geschichte, wie sie uns mitgenommen hat in die Geschichte von René und von ihr, wie sie erfahren hat als junges Paar, die sich gerade kennengelernt haben über Tinder und zusammengekommen sind, dass wirklich ihre junge Liebe auf die Probe gestellt wird durch eine Diagnose, nämlich bösartigen Gehirntumor, der sie aber nochmal so zusammengeschweißt hat, dass sie auch geheiratet haben und dass sie ihre eigenen Glücksmomente gefunden haben, ihre eigenen Marmeladen-Glücksmomente, so wie Jana das eben auch beschreibt. Und auch wenn es dir schwerfällt, diese Folge zu hören, weil es eben auch um den Tod geht, um die Trauerbegleitung, so hoffe ich von Herzen, dass du ganz, ganz viel mitnehmen konntest. Und natürlich gab es diese Taschentuch-Momente. Ich habe es auch gespürt bei Jana. Ich musste auch oftmals schlucken. Aber auch das darf sein. Und das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig für die Verarbeitung. Es ist wichtig, auch darüber zu sprechen. Und diese Arbeit auch, dass sie gesehen wird, dann eben von Jana, was sie tut. Also schau unbedingt bei ihrem Instagram-Kanal auch vorbei. Wir verlinken hier natürlich auch alles, auch was das Thema Sterbebegleitung angeht, was das Thema angeht, dass auch du als Angehörige unglaublich wichtig bist, wenn dein Partner, wenn jemand bei dir in der Familie an Krebs erkrankt ist, hast du auch ein Recht auf eine Therapiemöglichkeit und wie wichtig es vor allem auch ist, über dieses Thema zu sprechen. Und deswegen hoffe ich von Herzen, dass du ganz, ganz viel mitnehmen konntest da draußen von Jana und dass du ganz, ganz viel davon auch umsetzen kannst. Und was ich dir unbedingt mitgeben möchte, was auch Jana oftmals immer wieder gesagt hat, es sind nicht die großen Momente, die im Leben eine Rolle spielen, sondern es sind wirklich diese kleinen Glücksmomente. Sei es draußen der blaue Himmel, wenn die Sonne scheint, wenn du einfach in der Sonne sitzen kannst, du trinkst dein Cappuccino, du schaust aufs Meer hinaus oder sei es nur ein See oder einfach, dass du hier bist, dass du lebst, dass du das Privileg hast, hier sein zu dürfen. Und das vergessen wir so, so oft. Und deswegen möchte ich dich auch hier nochmal von Herzen dran erinnern, an deine eigenen Glücksmomente, an deine eigenen Marmeladenmomente. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne, heiße Woche. Ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du diese Folge teilst mit all den Menschen, denen es da draußen hilft, damit der Podcast noch viel größer wird, damit noch viel mehr Menschen eben davon hören dürfen. Und wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest rund um das Thema Krebs, dann melde dich von Herzen gerne auch als Angehörige. Freue ich mich sehr über deine Geschichte. Ich freue mich auf meinen nächsten Gast. Ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir für deine Zeit und bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Kendra.